Ja, moin. Willkommen zurück bei Wellenlänge. Schön, dass du wieder dabei bist, beziehungsweise du vielleicht ganz neu im Podcast am Start bist. Heute wollen Fabi und ich nochmal ein bisschen unseren Besuch bei Surftown Muck in München reflektieren. Und das Ganze nicht allein, sondern mit Michi Mohr von Surftown Muck. Freuen wir uns heute ganz besonders. Eigentlich war die Idee, ihn da vor Ort zu treffen, aber da es so um Ostern rum war, war das alles ein bisschen schwer. Daher holen wir es jetzt einfach remote nach. Wir erzählen, wie gesagt, ein bisschen noch aus unserer Erfahrung. Vor allen Dingen befragen wir Michi aber so nach dem Stand der Dinge, wie es bei Surftown so läuft. Auch einige kritische Fragen zu Öko-Themen und Hashtag RichKidSport und ähnliches. Vor allem ist es aber, glaube ich, wieder ein sehr unterhaltsamer Talk. Eins muss gesagt sein, selbst nach fast 200 Episoden hat sich mal wieder ein Fehlerteufel eingeschlichen bei uns. Genau genommen nicht bei uns, sondern bei Surftown selber. Michi hat sich nämlich selber vor Ort tatsächlich als einzelne Tonspur aufgenommen mit einem sehr guten Mikrofon. Deshalb geht das Ganze sehr gut los. Leider hat aus irgendeinem Grund bei circa bei Minute 20 die Aufnahme sich selber beendet, sodass der Rest des Interviews leider nur noch mit unserer etwas crashigen Zoom-Interviewspur, die von dem Laptop-Mikro aufgezeichnet wurde, zu hören ist. Aber ich würde mal behaupten, dass der Michi so viel Spannendes zu erzählen hat, dass es auch in nicht ganz optimaler Tonqualität hörenswert ist. Von daher bleibt da noch gerne trotzdem dran. Sorry dafür trotzdem, aber ja, so ist es manchmal. Manchmal steckt man in den ganzen Technikkram nicht drin. So, nun viel Spaß bei der Folge. So, ja, schönen guten Morgen. Heute habe ich mal die Freude, gleich zwei Personen aus dem Süden zu begrüßen. Meistens haben wir ja immer so einen Mix irgendwo, aber ich sag hallo nach Augsburg, Fabi, und hallo nach München an Michi.
Good morning.
Morning.
Heute wollen wir mal ein bisschen über unsere Erlebnisse und über Surftown Muck an sich sprechen. Michi, das Projekt besteht mittlerweile ja fast ein Jahr eröffnet, ne? Also im August habe ich gesehen, nochmal war offizielle Eröffnung. Ich würde gleich mal so mit so einer Frage nach den Erfahrungsschätzen von euch beginnen. Man hört ja immer mal eine ganze Menge, wenn man sich mit Wavepool-Projekten und auch Wavepool-Gegnern vielleicht beschäftigt, dass es durchaus Projekte gibt, die da Probleme haben, die auch schon mal, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe gerade gesucht, ob man auch schon einen Wavepool zugemacht hat irgendwo. Auf jeden Fall hört man immer mal wieder von Problemen. Wie ist denn nach so knapp einem Jahr bei euch jetzt so die Bewertung anhand eurer Ziele vorher vielleicht? Seid ihr dann soll?
Also generell sind wir natürlich ganz happy, dass wir das überhaupt geschafft haben, so ein Ding hinzustellen. Egal wo fast, aber ich glaube speziell in Europa und aus Europa, wahrscheinlich nochmal speziell in Deutschland, Frankreich und vielleicht ein, zwei anderen Ländern, ist es halt, der Schweiz zum Beispiel auch, ist es halt wirklich besonders schwierig, was die ganzen, ja, würde ich jetzt mal sagen, rechtlichen Themen, Gutachten und alle möglichen Dinge angeht und wahrscheinlich auch ein Stück weit das Verständnis, weil ich meine, als wir losmarschiert sind vor ein bisschen über 6 Jahren und auf die Ämter gelaufen sind und Behörden und mit denen gesprochen haben und gesagt haben, ja gut, wir machen halt einen Wavepool auf hier, war natürlich das Wissen oder das Verständnis auch überhaupt nicht da. Das heißt, du fängst schon in sehr vielen Punkten von null an, musste ich durch alle möglichen bürokratischen Themen natürlich kämpfen. Da muss man sagen, waren wir in einer super Lage, weil wir super, super Support von der Gemeinde hier in der Heidelberg-Moos gehabt haben. Das heißt, die politische Komponente, die brauchst du auf jeden Fall. Aber wir sehen es ja an allen Projekten, die es da so draußen gibt, dass es halt wirklich richtig, richtig schwierig ist, einfach so ein Ding hinzustellen. Vielleicht ist in Brasilien leichter oder in Texas, aber wie gesagt, das ist nicht easy. Von daher war das der erste große Stunt eigentlich, dass wir gesagt haben, okay, wir haben's geschafft, das Ding aufzumachen, leicht nach Plan, was ja oft bei Bauprojekten so ist. Wir hätten natürlich lieber im Mai aufgemacht als am Ende vom Sommer. Aber generell war das schon mal der erste große Step und dann seitdem, muss man sagen, sind wir an sich echt happy. Sind natürlich auch in einer glücklichen Lage, dass in München oder Bayern generell und schon eine sehr etablierte Surf-Szene gibt, die auch keine großen Probleme haben, im Winter auch bei Kälte eben da in den Pool zu springen. Und das sind natürlich schon Dinge, die uns jetzt auch über den Winter wirklich gut geholfen haben, dass das halt aufgeht. Und jetzt sind wir wieder im Sommerfahrplan, haben 16 Stunden am Tag wieder offen, also da schönes Wetter und so, das macht schon auch Spaß jetzt wieder.
Ja. Ja,
krass. Ich sag mal, mit München habt ihr da halt natürlich echt den Top-Standort wahrscheinlich in Deutschland, weil, keine Ahnung, die Nordler fahren doch tatsächlich mehr ans Meer vielleicht, weil da gibt's dann doch die Nord- und die Ostsee, die ja auch surfbar ist. Da ist halt München echt bombig, weil da ist man echt weit weg vom Meer, aber hat eine unfassbar krasse Zahl an Surfern durch die ganzen Wellen. Da tatsächlich eine Frage, die wollte ich eigentlich später anstellen, aber die passt gerade so gut rein. Aktuell gibt es ja eigentlich keine surfbare Flusswelle in München, außer die Jochen Schweizer. Merkst du den Andrang oder merkt ihr den Andrang jetzt? Ist ein größerer Andrang oder wie äußert sich das für euch?
Also die üblichen Gesichter, die man eh vom Bach kennt, sagen wir mal, die kommen so oder so und machen halt einmal das und einmal das. Und wahrscheinlich sind sie jetzt noch ein bisschen heißer natürlich oder kommen vielleicht einmal mehr hier. Ich glaube nicht, dass es massiv irgendwie zugenommen hat. Ich habe neulich auch von einem gehört, der sagte, oh, da freut ihr euch jetzt drüber oder so. Das ist natürlich nicht so. Wir sind alle die Bachkinder im Endeffekt. Wir kommen alle daher. Und für mich wäre es das Schlimmste überhaupt, wenn da jetzt irgendwas passiert und der nicht mehr weiterlaufen kann, weil es natürlich echt eine richtige Bereicherung oder für viele Leute auch ein Grund war, überhaupt in München zu leben als Surfer. Also ich hoffe, dass es dann natürlich positiv weitergeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen riesen Impact hat wahrscheinlich, aber na klar, ich kann es mir schon vorstellen, wenn du gewohnt bist, dass du halt viermal die Woche zum Eisbach radelst, dass du dann vielleicht jetzt auch einmal ein, zweimal da rausfährst.
Ja. Nee, genau, kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja auch ein unterschiedliches Paar Schuhe ein Stück weit immer noch dann, ne, für viele wahrscheinlich. Als wir bei unserer Session bei euch waren, da hatte ich auf jeden Fall eine längere Zeit vorher, haben wir das ja schon geplant, und ich habe immer wieder die Buchung aufgeschoben gehabt noch. Fabi meinte, jetzt buch endlich mal, nicht, dass das weg ist. Und ich hatte aber so viel Sachen, dass ich den Zeit nicht richtig einschätzen konnte. Deshalb ist es dann doch relativ knapp geworden. Und war auf jeden Fall auch nachdem ihr die Pause hattet, auf jeden Fall eine ganze Weile noch die ganzen Sessions offen, auch die Intermediate-Session. Fabi hat jetzt gerade erst erzählt, dass er mit seinem Kumpel Jonas irgendwo eine Session buchen wollte und spontan alles ausgebucht war bei den Intermediate Sessions. Bei den anderen war es noch mehr frei. Was würdest du sagen, welche sind so die beliebtesten? Was wird am meisten nachgefragt oder was sind so eure Hauptkundinnen vielleicht in dem Zusammenhang?
Also es ändert sich natürlich mit jeder Woche, mit jeder Wassertemperatur im Endeffekt. Im Winter war es natürlich schon zu erkennen, dass die Leute ganz viel Advanced und Expert gesurft sind. Dementsprechend haben wir auch dann nach und nach angepasst. Das ist immer gar nicht so leicht, weil der Buchungskalender ist lange Zeit im Voraus freigeschaltet. Und dann hast du irgendwie in 7 Wochen 2 Leute in der Intermediate drin und denkst, ja, können wir die umwidmen oder so. Aber wir schauen schon, dass wir natürlich die Learnings je nach Jahreszeit, wir haben immer noch kein ganzes Jahr Betrieb so. Also es ist nach wie vor der 1. Mai, den wir jemals hatten. Aber dass wir diese Learnings natürlich mitnehmen und uns auf die Kunden, auf die Gäste eben anpassen. Aber Winter war schon sehr Barrel-lastig, Advanced und Expert Points, viele Points. Und jetzt ist es eben in die Richtung, dass, sagen wir mal, Intermediate und Advanced die Hauptlevels sind, dass man aber schon merkt, Points haben wir jetzt, also Expert Points zum Beispiel, haben wir vorwiegend früh und Abend und die sind richtig gut gebucht von den Leuten, die halt vor der Arbeit rausfahren. Und was natürlich jetzt extrem anzieht, sind die First-Timer-Sessions und die Rookie-Sessions, also die Inside. wo wir jetzt 9 Stunden am Tag wirklich die Shore bespielen, also die Inside und da dann eben die Gruppen und Kurse haben und da geht schon richtig rund. Also es muss halt mal schönes Wetter werden und dann kommen die Leute drauf und sagen, gut, die Core-Surfer kommen auch im Winter natürlich. Ich glaube, ihr wart auch mal wirklich Januar oder irgendwann da, wo es richtig kalt war, aber
ich war im Dezember mal da, wo wirklich dann so die Eisschollen angeschwemmt wurden. Und da war ich ja dann auch der Einzige Intermediate, weil das Witzige ist, ich richte mich immer nach den Kumpels, mit denen ich gehe und die meisten sind halt eher offen für Intermediate. Und das fand ich dann auch tatsächlich mega geil, weil alle weiteren Sessions waren total voll und dann dachte ich mir, okay, dann geil, let's go Intermediate.
Ja, why not?
Ja.
Ja, aber ich finde es total spannend, dass man schon merkt, dass quasi zu den, wie soll ich sagen, zu den härteren Jahreszeiten dann schon auch die committederen Leute sich dann da entschließen, okay, wir gehen surfen, scheiß drauf, es ist arschkalt. Aber ihr habt das ja auch geil gelöst, irgendwie mit Tee und dann auch irgendwann kam ja diese Hot Tub dann noch irgendwie. Also ich fand das bombig. Ich bin immer auf dem Rückweg, habe ich mir kurz einen Tee rein und dann ging es irgendwie weiter. Also das kam da schon irgendwie über die Runden so.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe, auch wenn es natürlich fürs Business schlecht ist, aber es waren dann ja schon Sessions dabei, die nicht komplett ausgebucht waren. Und natürlich genieße ich die auch, wenn ich dann mal Zeit habe, im Winter in ein paar Sessions reinzuspringen und die nicht voll sind und auf einmal irgendwie 22 Wellen erwischt. Natürlich ist es cool. Und wir haben dann eben nach und nach schauen schon, dass wir halt das Feedback mitnehmen von den Leuten und T-Station, Hot Tub, dass natürlich die Umkleiden und Duschen unten auch super wichtig sind. Und so schauen wir halt nach und nach, dass wir es wirklich halt gut und angenehm machen für die Leute. Zahlen ja auch gutes Geld und da sollst du natürlich auch eine ordentliche Experience haben.
Ja. Ist ja auch schön oder auf jeden Fall authentisch, dass es bei euch dann so ein bisschen läuft wie am Atlantik ja auch. Ne? Die Anfänger kommen eher im Sommer, wenn es schön warm ist und die Advanced eher, wenn es ein bisschen kräftiger und ein bisschen fundierter ist.
Ja, das Well Season. Ja.
Genau, ja. Nee, auf jeden Fall spannend. Ne? Wir hatten auf jeden Fall auch einen lustigen Tag bei euch. Ich sag mal, mein heftigster Eindruck von dem Ganzen ist tatsächlich, dass ich wie authentisch ich es irgendwie in weiten Teilen fand. Ich habe es ja schon in der letzten Folge erzählt, dass ich tatsächlich so die erste Viertelstunde, 20 Minuten übelst am Struggle war und die Welle nicht bekommen habe. Und dann danach war ich schon so kaputt und auch so ein bisschen am Frösteln, dass echt also nicht mehr viel lief, auch mit dem größeren Brett. Und trotzdem kann ich im Nachhinein sagen, dass gerade das irgendwie das ist, was ich jetzt so mitnehme, was ich wirklich cool finde am Projekt. Das ist wirklich, es ist nicht so, du fährst da mal hin und surfst einfach so aus Spaß raus, weil es super easy ist, sondern du hast schon ganz viel von diesem Meercharakter mit drin, was so Strömungen sind und viel Paddelarbeit und so. Und ja, das muss ich sagen, habe ich sehr, obwohl es scheiße war in dem Moment für mich, habe ich sehr, sehr gefeiert eigentlich, muss ich sagen.
Ja, ja. Klar, ich meine, in gewisser Weise mit einer kleinen Wasserfläche verglichen mit dem Meer. Wenn du dann natürlich irgendwie Schulter, Kopf hohe Wellen rausschubst, da gibt es natürlich diese Strömung. Wie gesagt, bei mir ist auch so, ich paddel dann meistens, ich laufe nicht, dass ich halt ein bisschen was auch tue und dass man in Bewegung bleibt. Und das ist ja wahrscheinlich auch das Ziel, dass wir nicht nur Surfer hier kreieren oder jeder seine Skills verbessern kann in Sachen, was passiert auf der Welle, sondern du dann schon Vorteile hast, wenn du das nächste Mal am Meer bist. Also es gibt auch Leute, die wissen, sie fahren in 6 Wochen weg und machen dann strikt 2-3 Mal die Woche, weil sie sich vorbereiten wollen. Und das macht schon Sinn. Die sind dann, da gibt es halt dann nicht mehr wie Surftrip früher. Du bist irgendwie 7 Monate nur wie angeschnallt im Office gesessen und hast nichts gemacht und verpasst dann die besten Tage oder besten Wellen. Sondern da bist du schon ganz gut vorbereitet, ja.
Ja, mega. Also da muss ich auch tatsächlich mega die Props aussprechen. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht erwartet, als ich das erste Mal ankam. Also ich man hat so dieses Wellenpool-Bild im Kopf und man denkt, man kommt da an und hat so eine easy Session. Und dann bin ich da irgendwie und es war total verströmt und total geil. Und ich bin ja auch so ein mega ambitionierter nordischer Surfer und da surft man ja auch viel an so Hafenmolen und so. Und ich finde, es hat mir exakt dieses Feeling gegeben. So, es war quasi wie an der Hafenmole immer rauspaddeln, irgendwie den Elevator nehmen und dann musste man sich so ein bisschen am Peak halten und man muss sich ja wirklich echt halten teilweise. Ich habe so das Gefühl, je später die Session wird, je mehr muss man sich halten. Oder es kommt mir das nur so vor, wird die Strömung immer so ein Ticken stronger? Oder ich weiß nicht, das war, oder vielleicht lässt die Power nach, ich habe keine Ahnung.
Ja, also an sich ist der Pool, wenn er mal in Bewegung ist, nach ein paar Minuten, dann verhält er sich ziemlich ähnlich über die ganze Session. Da ist natürlich jedes Level verhält sich ein bisschen anders. Und das war auch ein spannender Teil natürlich, weil dieses Commissioning, also jede Welle zu kreieren im Endeffekt, zu schauen, was erwarten wir von der Intermediate-Welle, wie soll die sein, wie leicht soll sie zu bekommen sein, End-Section, die darf nicht zu gefährlich sein und so weiter. Und das hat auch ziemlich lang gebraucht, um es halt wirklich in allen Aspekten eben richtig zu haben. Und ja, das ist halt ein Teil davon. Aber sagen wir mal, wenn der Pool mal in Bewegung ist, dann hat sich's eigentlich nach ein paar Minuten verhält sich ziemlich ähnlich, ja.
Okay. Ich fand auf jeden Fall geil, weil ich habe ja die erste Welle in unserer letzten Session genommen und das war total geil, weil die war unverströmt. Also das muss ich sagen, das fand ich Wahnsinn. Die erste Welle war auf jeden Fall anders wie die anderen. So, das ist so, wenn man irgendwie schon geiler positionieren konnte und ja, das war auf jeden Fall geil, das empfehle ich auch jedem. Erste Welle ist bombig.
Ja. Merke ich mir auf jeden Fall. wenn ich dann beim nächsten Mal ein bisschen in Shape bin, sage ich mal, wenn ich komme. Denn das kann ich auf jeden Fall ja auch sagen. Ihr habt einen sehr guten Impact auf mich jetzt gehabt und habt wirklich endgültig die Motivation, die ich brauche, jetzt mal ein bisschen mit Krafttraining mal wieder weiterzumachen, auch hier zu Hause. Hab ich schon mal vom Arzt gehört, so zum Thema Rückenschmerzen und sowas, hat alles nicht gereicht, aber so eine verpasste, perfekte Welle die ganze Zeit, das war dann der Punkt, wo ich sage, okay, ja, da musst du jetzt mal langsam echt ein bisschen ran.
Ja, na klar. Ich meine, bei euch wird es auch so sein, wenn ihr wisst, ihr fahrt in 4 Wochen weg oder so, dann will man halt schon schauen, dass man jetzt nicht da ankommt und wie so ein nasser Sack im Wasser liegt, oder?
So. Ja, ich habe das immer Glück, dass ich halt... Achso, sorry. Ja, ich habe das Glück, dass ich halt mega viel am Fluss bin und da viel gegen die Strömung dann irgendwie zurückpaddel und irgendwie, ich bin ja schon... Eher so der Psychopath von uns beiden. So, ich surfe echt alles, was irgendwie schwabbelt. Da suche irgendwelche Sturmwellen irgendwo auf und so. Deswegen, ich bin schon irgendwie gefühlt immer am Surfen. Deswegen bin ich Gott sei Dank fit.
Das gut, kommt ja auch aus deinem Skate-Alltag, ne? Ja. Bist du ja auch am fit dich halten irgendwo. Und so vom Übersurfen reden, da wird man halt nicht unbedingt fit in den Armen.
Ja, wobei es so ist, früher war ich halt ganz viel am Eisbach und da merkst du halt schon, was du da für Oberschenkel aufbaust. Das ist ja brutal. Also wie gesagt, Arme ist dann eigene Verantwortung. Wenn man zurückpaddelt, dann tut man da auch was. Aber das ist ja brutal. Ja. Und dann wird dir erstmal klar, wie viel Zeit du auf dieser Welle tatsächlich verbringst. Das ist schon heftig.
Ja. Ja, das merke ich auch. Also so, das ist schon irgendwie der Unterschied, glaube ich, zwischen einer laufenden und einer stehenden Welle. So, man bei einer laufenden Welle hat man mehr den Oberkörper-Struggle und bei der stehenden ist echt so, dass irgendwann einfach die Füße versagen, wenn man auch zu lang auf der Welle ist. Irgendwann fangen die Füße an zum Schlackern und dann geht man raus. Das finde ich auch mal wieder spannend, ja.
Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was denn weiterhin so geplant ist. Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es mittlerweile die Expert-Session, wo es auch eine Barrel-Sektion gibt und dann eine Turn-Sektion, wo das Ganze gesplittet wird, ne?
Wir hatten sie am Anfang gesplittet. Das heißt, wie wir sie eingeführt haben im letzten Herbst, war es halbe halbe. Das heißt, die erste halbe Stunde war Turns und dann war sie Barrel. Wir schauen ja immer, dass wir uns relativ viel Feedback von den Membern aus der Community holen. Es gibt ja auch diverse WhatsApp-Gruppen und alle möglichen Dinge. Und da war es dann wirklich so, dass viele sagen, hey, genau richtig, weil ich wollte das und das machen, so beides. Mhm. Manche aber sich komplett fokussieren wollen, hey, ich will an meiner Barrel-Technik arbeiten. Und so richtig klar kam es nicht raus, aber es kam schon relativ viel dann das Entweder-Oder. So, und dann haben wir sie gesplittet und haben gesagt, gut, es soll ja beide Produkte geben, beide machen Sinn. Wir bieten beides an und jetzt gibt es eine Expert Turns im A-Frame und eine Expert Barrel im A-Frame, die beide Spaß machen und es scheint so, dass sich da halt dann die Leute gefunden haben, die das eine oder das andere machen wollen. Und Expert Turns gibt es natürlich auch noch im Point. Das heißt, das ist die lange Welle, die dann auch eine Infection hat und so. Da, ja, da kann man schon auch einiges machen, ja.
Ja, hätte ich jetzt auch gefragt, ne? Ich denke mal, für die Turn-Section ist bestimmt die Point-Session da auch wirklich, wirklich grandios, ne? Wir haben ja jetzt auch den A-Frame gehabt mit der nicht so langen, was für Barrels definitiv mehr als ausreichend ist, schätze ich mal. Ne? Den ganzen Point-Break-Ding als Barrel stelle ich mir auch ganz schön mal lang vor.
Ja, kann man schon machen, aber das ist, also die Expert Turns als Point, die ist natürlich wirklich, da kannst halt 5, 6 Turns machen, oder jetzt waren ein paar Pros wieder da, die haben dann 7 gemacht oder so, also ist schon wild. Aber ja, ich glaube, da findet jetzt schon jeder das, was er haben möchte. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wir immer wieder weiterentwickeln und uns Gedanken machen, hey, was ist noch ein gutes Produkt? Auch Feedback ja viel abfragen und dann schon schauen, okay, was führen wir noch ein oder was wollen wir ändern vielleicht so. Den Weg wird es immer geben. Das ist ja auch bei den Pools, die schon etabliert sind. Melbourne hat seit 5 Jahren offen, Bristol auch, Alaya hat 4 Jahre offen und so. Und auch da sieht man, dass sich natürlich unter der Zeit das Programm geändert hat einfach so. Ist ja auch nicht schlecht.
Learning ist immer gut.
Voll. Ja.
Gelesen, Bodyboard Sessions bietet ja auch an, ohne Kurs. Ne? Man kann, wenn man selbstständig da fit ist, mit einem Bodyboard rein. Wie viel wird das nachgefragt? Sieht man das öfter mal?
Es geht. Also es kommen immer wieder Bodyboarder. Ich sehe es dann immer wieder, dass ein, zwei in einer Session sind. Wir haben es im Rental, also wo wir die Rental-Surfboard-Flotte haben. Da gibt es auch ein paar Bodyboards und finden, was man eben braucht. Das heißt, da bieten wir es an und es wird immer wieder mal geliehen, aber sind wahrscheinlich, wenn man es als Prozent sagen müsste, sind es wahrscheinlich 2% oder so, aber kommt schon immer wieder vor. Und die haben natürlich dann schon in der A-Frame Barrel haben die richtig, richtig Spaß auch. Also manchmal habe ich einen gesehen, der war in der Barrel und hat dann so ein, na, weiß nicht, wie es heißt, so ein Roll halt gemacht und so. Sah cool aus. Ja.
Auch eine schöne Sache, ja. Was vielleicht auch für den einen oder anderen von unseren HörerInnen interessant sein könnte, weil wir, glaube ich, schon einige haben, die so eher am Anfang des Surfens vielleicht auch stehen und vielleicht aus solchen Bereichen kommen. Eine Stand-Up-Paddleboard-Session ist auch geplant, dass man sowas...
Ja, wir hatten vor der Eröffnung, haben wir relativ viel Nachfrage gehabt von, ich sage jetzt mal nicht, Surf-Kategorien oder nicht Wellenreit-Kategorien in dem Sinn. Das heißt, da gab es einige Anfragen für Stand-Up-Paddling. Es gab von Kajak-Vereinen, von Foilern und so weiter die diverseste Anfragen. Und da dachten wir, okay, das wird spannend. Mal schauen, wie sich das dann einpendelt und was wir auch anbieten können überhaupt. Foil zum Beispiel steht eigentlich außer Frage, weil mit diesem Schwert da unten, wenn du da halt irgendwo rein krass, und den Pool kaputt machst, macht natürlich keinen Sinn.
Aber ging auch vom Tiefgang doch auch kaum, oder? Gerade so die End-Section, die ist viel zu shallow. Also da habe ich ja schon immer relativ schnell Bodenkontakt so.
Ja, das dachte ich.
Also auch, das macht keinen Sinn. Und dann, als wir eröffnet haben und ich glaube, das Thema dann schon mal so leicht proaktiv angegangen sind, gab's die Nachfrage gar nicht wirklich. Also das heißt, jetzt, wir schauen ja immer auch im Customer Service, poppen ja immer Anfragen auf, wenn es irgendwas schwierig ist oder es Bedarf gibt, den wir nicht decken können. Und da kommt das Thema jetzt ganz wenig, weil sonst wären wir hergegangen und hätten gesagt, wir führen Stand-Up-Paddle-Sessions ein, da können die dann, was nicht, dreimal die Woche eben eine Session haben. Um die Eröffnung rum waren natürlich ein paar gute deutsche Stand-Up-Paddler, Carsten Kumis und wie sie alle heißen, kamen daher, sind auch super gesurft. Und dann dachte ich schon, ja, vielleicht gibt es mehr Bedarf, aber bisher war das nicht der Fall. Wo es wahrscheinlich einen großen Markt gäbe,
ist die ganzen Leute, die es jetzt hobbymäßig mit ihren Inflatables auf den Seen machen und die dann sagen, ja, jetzt will ich es mal auf einer kleinen Welle irgendwie probiert haben. Aber bisher ehrlicherweise war da gar nicht so viel Nachfrage da, dass wir jetzt gesagt hätten, okay, jetzt schalten wir mal 5 Stand-Up-Sessions frei.
Aber hast du eine Ahnung, woran es liegen kann? Liegt es an der Preisgestaltung vielleicht, dass es doch auch eine Sportart ist, wo nicht bereit ist, so viel Kohle auszugeben, dass sie sagen, ich dümpel lieber auf dem See rum? Oder hat sich da irgendwas rauskristallisiert?
Also ich kann mir vorstellen, so ist es im Beginnerbereich sicher auch, dass uns viele Leute, ich meine, im Surf kennt uns, würde ich jetzt mal sagen, fast jeder irgendwie, aber dass uns viele Leute einfach noch nicht kennen. Das heißt, der auf den Starnberger See geht am Sonntagnachmittag, vielleicht weiß es der einfach noch nicht oder kann sich auch nicht vorstellen, dass die Möglichkeit gibt, dass man das da macht. Aber ich hätte schon gedacht, dass auch genügend von den wirklich Aktiven, ich sehe ja auch oft auf den Seen welche, die dann ihre 20 Kilometer da machen und die ja wirklich bestimmt auf einer Welle auch gut surfen können, aber selbst aus dem Bereich gab's jetzt nicht so eine riesige Nachfrage, dass man sagen könnte, da müssen wir jetzt unbedingt Sessions anbieten. Und ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, so aufgeteilt in diese zwei Bereiche. Ja.
Es ist ja auch so ein spannender Punkt, ne? Wenn man in dieser Bubble drinsteckt, dann denkt man sich so, es ist eigentlich unmöglich, in Deutschland zu leben und nicht von Surftown Muck gehört zu haben mittlerweile. Ja. Ne? Und wenn du dann dich der Realität stellst, ist das wahrscheinlich nicht ganz so.
Ich habe manchmal so das Gefühl, dass so die Leute, die sowas wie Suppen betreiben, dass sie dann auch irgendwie Wingfoilen und Kiten und Windsurfen und da. Und deswegen haben die vielleicht echt für jegliche Situation schon, ihr Surfcraft so und dann sind die so, ach und jetzt ja, auch noch Kohle ausgeben, ich kann doch einfach warten, bis der nächste Wind kommt am Starnberger See.
Kann sein, ja. Ich meine, klar, wie du gerade sagst, durch verschiedene Ansätze oder verschiedene Sportarten ist natürlich auch irre flexibel, also ich habe mich immer strikt geweigert, auch wenn Kumpels von mir kiten und wollen und irgendwas machen und die immer sagten, hey, das wäre doch genau dein Ding, wenn die Wellen mal schlecht sind, so. Dann machst du halt das. Aber ehrlicherweise ich habe eben lange Zeit auch mehr gewohnt und da war es dann so, dass es eigentlich viele, gerade wenn du ein bisschen bereit bist, rumzufahren und Wellen zu finden, dass du an den allermeisten Tagen trotzdem was gefunden hast. Und dann dachte ich mir, hey, wie sollte ich überhaupt die Zeit finden, jetzt noch zwei Sportarten zur Auswahl zu haben, weil dann würde ich gar nichts mehr geschafft bekommen. Also deswegen habe ich mich immer fokussiert, aber ich kenne viele, die dann sagen, ja, heute ist der Wind schlecht und morgen passiert das und die dann immer ihr Surfcraft dafür haben.
Ja, 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 es ist spannend. Ja, es gibt so diese zwei Typen an Surfer. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin ja auch eher so wie du, also ich bin da voll so nur Wellen reiten und ich habe mich jetzt sogar lang gegen das Flusssurfen gesträubt. Nur seitdem ich jetzt hier in Augsburg wohne, ist es zu nah da, dass ich mich dagegen so richtig sträuben kann. Und seitdem habe ich das Gefühl, jeden Tag. Aber das ist auf jeden Fall echt spannend, dass ich glaube, dass es eben, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und die Leute, die so reine Wellenreiter sind, ich glaube, die sind auch total offen, dann auch in so einen Pool zu gehen. Wie dann auch bei euch, ja, glaube ich. Da ist es dann auch scheißegal, was es kostet. Also ich bin so, wenn ich Bock habe zum Surfen, dann habe ich da Bock.
Ja, ich würde mich wieder noch dazwischen einordnen. Ne? Bei mir gibt es eigentlich auch nur Wellenreiten. Mein Schwager hat immer mal ein SUP mit, wenn wir irgendwo im Urlaub sind. Aber meistens sage ich dann auch ab, nimm du das mal. Ich nehme lieber mein Brett und paddel, mache ein bisschen Paddeltraining. Habe ich jetzt mehr von irgendwie. Und auch mit allen anderen Brettsportarten auf dem Wasser habe ich mich bisher nie anfreunden können. Und daher, ja, na gut, aber zum Preis von Surftown kommen wir zum Ende noch. Habe ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen zu. Das ist ja schon auf jeden Fall ein Thema, bestimmt in der Szene. Werbung. Jo, Fabi, du bist wahrscheinlich sowieso jetzt alle paar Wochen immer mal wieder zu Besuch in der Surftown. Bei mir, schätze ich mal, wird es das nächste Mal sein, wenn wir mit unserer Community der Surfkarawane mal hinfahren. Ich würde das mal so irgendwann im Spätsommer bis Herbst anpeilen. Was meinst du?
Ja, also ich habe tatsächlich aktuell gefühlt jeden Tag Lust drauf und mir werde ich bestimmt demnächst mal packen, dass irgendwie ein Slot frei ist für mich. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir wieder zusammen hingehen mit der Karawane. Da ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen was in Anführungszeichen in Planung mit dem lieben Mitch.
Ja,
Da.
naja. Genau, da auch, das wird cool. Das haben wir eben schon mit dem Michi kurz so ein bisschen angeteasert, was wir da vorhaben. Und es könnte auch klappen. Das wird dann echt ein cooles Community-Event. Aber wir können es jetzt noch nicht verbindlich sagen, weil es auch noch nicht geklärt ist. Von daher lassen wir es mal so ganz spannend offen.
Wie immer.
Genau, ja. Aber ihr könnt gerne schon, oder du kannst gerne schon, lieber Hörer, liebe Hörerin, in die Gruppe kommen, in die Surfkarawane. Bis jetzt immer noch WhatsApp-Gruppe, wie immer. Aber halt, ja, viel in Planung für die zweite Jahreshälfte oder Jahresende. Und im Moment auch dann, oder zukünftig Gewinnspiel basiert auch diese Gruppe, ne? Das erste starten wird es jetzt irgendwann im Juni mit It's On, wo wir den lieben Mitch schon angesprochen haben. Da wird ein bisschen Zinkcreme verlosen, zwei Döschen, 80 Gramm je. Und das wird innerhalb der Gruppe verlost. Also komm doch gerne vorbei, schreib uns einfach, Fabi oder mir, und wir nehmen dich mit auf, ne?
Jawohl, und es wird auch noch eine neue Neuerung eine Neuerung geben, die aus der Community sogar entstand. Wir werden jetzt quasi so eine kleine, man kann ja da so Unter-Communities machen, und da wollen wir wie eine Flohmarkt-Gruppe, eine Second-Hand-Gruppe machen. Heißt, wenn du irgendwas daheim liegen hast, liebe Hörer, was du irgendwie nicht mehr brauchst, wo vielleicht irgendwie in andere gute Surferhände kommen sollte, könnte, und vielleicht sogar ein paar Taler in dein Geldbeutel bringt, wollen wir da einfach so eine kleine Plattform bieten, wo man untereinander sich den Stuff irgendwie verhökern kann. Und sowas finde ich immer ganz charmant, weil oft hat man eh zu viel von allem und kann irgendwie ein bisschen was an den anderen abgeben, und der hat was, was man selber braucht, und
Ja.
hofft, das wird hoffentlich gut angenommen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also nichts völlig Neues. Gibt es ja an mehreren Orten schon solche Secondhand-Gruppen. Aber fand ich auch nur folgerichtig, das innerhalb unserer Gruppe auch zu machen. Und lustigerweise hat ja auch der Matze heute in der Gruppe schon ein Fischboard eingestellt, das er günstig zu verkaufen hat. Und da kamen gleich noch zwei Kommentare hinterher von anderen, die, ja, ich habe auch noch was rumliegen. Von daher, das wird jetzt diese Woche erneuert. Ja, sei gern dabei. Wie gesagt, schreib uns einfach und dann nehmen wir dich mit auf. Und für alle, die beim Gewinnspiel dann trotz Gruppenbeitritt vielleicht nicht gewinnen, sei natürlich auch noch das It's On auch nochmal extra erwähnt. Natürlich auch käuflich erwerbbar auf Mitchs Webseite. Und mit dem Rabattcode SurfPodcast findest du auch nochmal in den Shownotes zum Kopieren erhältst du 10%, denn der Sonnenschutz ist auch im Surftown-Becken auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Oder natürlich vor allen Dingen im Urlaub, wo hoffentlich viele von uns, von euch, bald surfen sein werden. Dann aktuelles Titelbild. Kurzer Kommentar dazu, Fabi.
Kurzer Kommentar: Markus hat performt wie immer,
Ja,
oder?
hat wieder abgeliefert, genau. Lustigerweise kommt ja demnächst wahrscheinlich noch eine Folge hinterher, wo es ein bisschen um kritische Sachen, was Wavepools und ähnliches angeht. Und da wird dann das gleiche Bild wahrscheinlich nochmal erscheinen mit einem bisschen einen negativeren Touch, so ungefähr, so ist es geplant. Könnt ihr schon euch freuen. Jetzt erstmal danke auf jeden Fall wieder mal an Markus für dieses schöne Bild. Schaut doch mal gerne mal bei freaksoffashion.com oder seinem Instagram-Account vorbei. Gibt's immer was zu entdecken.
Werbung Ende.
Ich würde erst noch einmal interessieren, ob du schon was droppen kannst, ob du schon was weißt bezüglich der nächsten DM. Wird da eine Wiederholung geben aus dem letzten
Das
Jahr?
weiß ich ehrlicherweise nicht. Also ich bin ja schon tief in den Surf-Themen allgemein drin, aber da passiert natürlich auch sehr, sehr viel. Und mittlerweile sind wir auch als Company da angewachsen. Die Themen liegen ja viel auch beim Querien und dann bei uns im Marketing und natürlich teilweise in der Surf Experience, aber ehrlicherweise weiß ich es nicht genau. Also wir haben ja einen super. Oder es hat echt Spaß gemacht, auch zuzuschauen, zu sehen, was da passiert. Eben im Oktober war cool. Aber ich weiß es ehrlicherweise nicht.
Naja, gut, klar. Fand ich auch auf jeden Fall cool, dass das mal stattgefunden hat da, gerade weil, ne, es ist halt in Deutschland die deutsche Meisterschaft. Das ist ja eigentlich schon mal eine Aussage, die die schön ist. Und man sieht wirklich mal, wie die Leute dann halt auch auf so einer Welle performen. Gerade das finde ich ja, ist auch so eine große Stärke von solchen Dingern jetzt, ne? Die vielleicht an mehreren Orten stehen, dass man sieht, was daraus hervorgeht, ne? Irgendwie, wir hatten ja Fabiana Klein schon zu Besuch, die auch meint, dass sie viel auf Alaya Bay unterwegs war und ja, wie gut man werden kann, wenn man in Deutschland hauptsächlich lebt, ne? Oder auch Valeska Schneider hatte nie einen Wavepool, glaube ich, so wirklich zur Verfügung, ne? Aber halt auf den stehenden Wellen plus mehr, wie schnell das trotzdem gehen kann mit ein bisschen Talent, ja, und Aufopferung. Ja. Ne? Und da darf man, glaube ich, sehr gespannt sein,
was da kommt. Voll. Es war halt schön zu sehen, dass es eben vergleichbar ist sozusagen. Also was macht jeder in den gleichen Bedingungen, weil da erkennst du ja dann schon viel den unterschiedlichen Stil auch und was jeder eben draus macht. Also es war cool und für uns als Unternehmen war natürlich auch interessant, wie stark wird es von Mainstream Media aufgenommen. So, dass natürlich Surf drüber berichtet, war klar, aber auf einmal ging es halt los mit Sportschau und dies und das und das sieht man ja schon, dass es dass ein Interesse für den Surfsport da ist, was cool ist, und dass es ein ganz interessantes Format ist. Aber ich bin ja auch leidenschaftlich und viel im Meer unterwegs. Dann natürlich auch, weil ich selbst auch immer viel Feedback bekomme. Oh, das ist ja was anderes. Und na klar, es ist was anderes. Also ich kann Argumentationen auch nachvollziehen, die da sagen, ja. Im Meer hat es ja auch mit Taktik zu tun und dergleichen. Ich meine, es gibt ja genügend Beispiele aus der Contest-Historie, wo es richtig spannend wurde, wenn Kelly in den letzten 10 Sekunden auf einmal eine 9 noch bekommt und so weiter. Das sind natürlich Momente, die du da anders hast. Aber sagen wir mal, für die Zugänglichkeit, auch dass Leute einfach mal da zuschauen können von ein paar Metern Entfernung. Das ist ja so nah dran, wenn du hinten an der Flügelwand bei der Endsection bist. Die Leute werden ja nass von der Spray vom Tim Helter zum Beispiel. Und das ist dann schon für die Leute halt cool, die vielleicht nichts mit diesem Sport zu tun hatten. Also ja, war cool.
Und auch geil, dass ihr quasi auch Adaptive und alles anbieten konntet. Das war mega geil, finde ich, dass echt mal Adaptive, Sub, Shortboard, Longboard, alles auf einem Haufen war. Und auch vom Ablauf her fand ich total geil, weil man, ich weiß nicht, ich war leider verletzt hier im Bett gelegen und habe mir dann nur den Livestream die ganze Zeit reinballert. Ich fand's so cool, weil man hatte so ein absolutes breites Feld, immer die ganze Zeit durchgehend zu gucken. Das war echt, muss ich wirklich sagen, war super schön. Ich würde mich freuen, wenn es mal wieder so stattfindet. Und dann kann ich vielleicht auch vorbeikommen, weil ich nicht hier im Bett liegen muss.
Cool, danke.
Ja, sind wir gespannt auf jeden Fall. Ist ja auch wirklich dann so eine Sache, ne, wo der Surfer, die Surferin allgemein immer so ein bisschen hofft, dass es nicht so publik wird und die Lineups am Meer nicht noch voller werden. Ist bei euch natürlich gegensätzliches Interesse da, sag ich mal. Ja. aber in dem Zusammenhang, was würdest du denn sagen, was glaubst du, unabhängig von eigenen kommerziellen Absichten mit Surftown vielleicht, wie viele Surfparks, wie viele Wavepools verträgt oder braucht Mitteleuropa?
Also, was sich ja schon gezeigt hat, vor kurzem war auch der Surfpark Summit, nennt sich das, da kommt die ganze Industrie, die bisher ja eine relativ kleine war, aber halt sehr, sehr schnell wächst, kommt zusammen. Das war sonst immer in San Diego in Kalifornien. Die waren vor 2 Wochen hier in München, weil eben Surftown da wirklich einen internationalen Impact hat und natürlich auch mit der, da wir der Erste sind, die jetzt mit Endless Surf, mit der Technologie eben gebaut haben. Und dadurch hat das Thema so eine Relevanz bekommen, dass sie halt diesen Summit eben hier lokal dann veranstaltet haben. Und zwar Developer aus der ganzen Welt eben da. Und da ist natürlich schon interessant, dass es ganz viele Projekte, die nahe am Meer gebaut werden oder werden sollen, Schwierigkeiten haben. In Frankreich gibt es ein paar Beispiele, wo es schon ewig geht und wo es dann doch wieder mit allen möglichen Petitionen und so weiter verhindert wird. Das heißt, in der Nähe von surfbaren Küsten ist es in der Tat schwer, sowas umzusetzen. Und da kann man sich auch in der Tat ja drüber streiten, macht das Sinn, wenn 3 Kilometer weit das Meer ist. Und für Metropolen ist es natürlich schon ein sehr, sehr gutes Thema. Einmal für die Surfer natürlich, um es ihnen wirklich zu ermöglichen und hoffentlich auch einen positiven Impact zu haben, der da heißt, dass du nicht jedes dritte Wochenende eben verreisen musst, um deinem Surf-Fix nachzukommen. Mhm. In den Metropolen macht es auf jeden Fall Sinn. Und klar, wie viele gibt es in Europa, wo du auch genügend, sagen wir mal, Einzugsgebiet hast? Wahrscheinlich sind es so 9 oder 10. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man es auf Deutschland sieht, denke ich nicht, dass es recht viel mehr als 2 oder 3, wenn es mal irgendwann in 10 Jahren, wenn Surfpools ganz normales Ding sozusagen ist, dass man nicht 2 oder 3, mehr als 2 oder 3 Surfpools benötigt, weil wir sehen, die Leute reisen so ähnlich an wie beim Snowboarden, wo du auch mal für einen Tag 2,5 Stunden eben fährst in die Berge. Und so ähnlich ist es hier auch. Es kommen auch Leute aus der Türkei für einen Tag, oftmals eher für ein Wochenende, aber das ist so die Range. Und dann, wenn man so rechnet auf Deutschland zum Beispiel, dann ist es eigentlich so, dass einer im Norden wahrscheinlich, einer irgendwo in der Mitte und einer im Süden. Also ich würde jetzt nicht tippen, dass es Sinn macht, dass einer noch eine Stunde von hier aufmacht. Und so wird sich's wahrscheinlich auf Europa eben beziehen, dass du halt in jeder größeren Metropole auf jeden Fall das Potenzial dafür hast, glaube ich, ganz sicher. Und dann vielleicht noch hier und da zwischendrin, aber sagen wir mal, auf ganz Europa, wenn es 10, 12 Pools sind, dann wird es wahrscheinlich schon so, dass man da ganz gut bedient ist und immer in irgendeiner Range von ein paar Stunden dann sein Surferlebnis bekommen kann. So.
Ja, die Leute sind ja eh total offen, da echt auch einen Weg für euch auf sich zu nehmen. Das finde ich ja absolut spannend. Auch aktuell, egal wo ich am Meer bin, ich bin tatsächlich auch super viel in Italien am Surfen, und wenn man irgendwie so ins Gespräch kommt und ich sag so, ich komme aus der Münchner Ecke, dann sagen die alle, boah, ja, ich habe mir schon einen Slot gebucht, ich fahre da demnächst für ein Wochenende hin. Dann denke ich mir, krass, wie offen, ich hätte anfangs nicht gedacht, dass die Community so offen ist für euren Pool. Ich dachte, dass manche Leute sich auch querstellen, so, wir gehen ans Meer und so. Und da komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Ich höre aus manchen Ecken, so Pools sind kacke, weil die machen dann, bringen noch mehr Surfer ins Line-up. Hast du das Gefühl, ihr seid ein Grund, um quasi noch mehr Surfer ans Meer zu bringen?
Vielleicht dauerhaft dieses Wave-Pool-Movement wird wahrscheinlich schon dafür sorgen, dass mehr Leute zu surfen anfangen, weil nicht umsonst sind ja ihr Beginner-Sessions voll. Ein halbes Jahr später sehe ich die Leute in der Progressive oder in der Intermediate-Session. Also das ist wahrscheinlich der Weg der Dinge. Wären die nach, Seniors gefahren und hätten es da irgendwann probiert? Wahrscheinlich ja, wenn sie Bock drauf haben. Also ich weiß nicht, ob es wirklich dieser Zusatzfaktor sozusagen ist, was man schon merkt, dass natürlich viele, die jetzt schon irgendwie gesurft sind in München oder generell, dass die natürlich besser werden und vielleicht auch mehr Ehrgeiz haben, jetzt dann auch mal in eine bessere Welle reinzugehen, hoffentlich auch ein besseres vielleicht Verständnis haben für Regeln, für Verhalten, für Strömungen, wie wir das vorhatten und so weiter, weil was natürlich nicht sein soll, und ich glaube, das war bisher ein Thema vom Flusssurfen, dass Leute irgendwie mit dem Surfsport anfangen, aber wenn du am Fluss dein Leben lang surfst, heißt es ja noch gar nichts eigentlich fürs Meer. So, das wissen wir alle. Und dann kommst du irgendwo hin, weißt nichts über Lineups, weißt nichts über Gefahren, Strömungen und ja auch nicht richtig gut, wie man Wellen erwischt. Das ändert sich natürlich jetzt. Also es wird dann schon Leute geben, die zumindest mit einem gewissen Skillset ausgestattet sind und die hoffentlich auch ein gutes, und ich glaube, durch die Logik, die wir hier im Pool haben, ein gutes Verständnis für, für das Miteinander haben. Weil hier ist es eh ganz klar, der war vor mir, der ist hinter mir so ungefähr. So läuft es natürlich im Meer nicht immer, aber zumindest hoffen wir schon auch, dass es vermieden wird, dass da eine Schar von Leuten irgendwo hinkommt, die überhaupt keine Ahnung haben, wie man sich auch verhält oder auf Gefahren auch. Von daher, na klar, der Surfsport wächst generell, das wissen wir alle. Und sicher wird es auch ein paar mehr geben, aber möglicherweise hätten die so oder so, wären die auch irgendwo mal hingefahren, hätten sich ein Board gekauft und einfach auf, auf gut Dünken probiert. Ja, aber bei mir war es auch so, wir sind auch immer die Winterwochenenden nach Italien getigert und dann hast du da zwei okay Tage irgendwie Surf und war natürlich schon viel Aufwand auch da immer, weißt du, Aufwand und Carbon Footprint im Endeffekt dann auch, ja, den du aufwendest für dein Vergnügen und ja, das heißt halt lokal eine Möglichkeit, das ist schon gut.
Ja, denke ich auch. Ich finde, würd's auch so einfach mal sehen, wie du sagtest, mit den drei bis vier vielleicht Pools in Deutschland oder so, oder zwei bis drei, dass man die so ein bisschen aufteilt. Und ich glaube auch, dann bringt es bestimmt ganz gute Synergieeffekte, sodass die Anreise erstmal kürzer ist. Na gut, dann kommt anscheinend auch mal jemand von Italien hier hoch, was dann wieder so ein bisschen der Gegenpol ist. Aber alles in allem könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es so dann irgendwo so ökologisch sogar auch vorteilhaft ist. Gerade vielleicht, wenn so ein Projekt auch entsprechend umgesetzt ist, das ja auch immer so ein Thema, ne? Also wir haben ja schon mal ein Gespräch mit der Gegeninitiative von Pools geführt, wo dann auch viel kritisiert wurde, dass dann halt, ja, dann wird halt rangeschrieben, wir haben einen Ökostrom, der Ökostrom wird aber halt irgendwo eingekauft, das halt irgendwo auch ziemlicher Bullshit ist dann letztendlich, wenn man das auf dem Wege nur macht. Bei euch, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie der Stand der Dinge war. Auf jeden Fall stand, dass es mit einem eigenen Solarkraftwerk betrieben werden soll. Ist das schon Stand der Dinge oder noch?
Ich weiß jetzt nicht, ob man es von hier gut sehen kann, aber ja, aus dem Fenster, so, da steht der Solarpark und das ist eine relativ große Freiflächen-PV-Anlage. Und der versorgt sozusagen die Anlage. Da brauchst du natürlich auch einen Speicher, weil natürlich nachts da nichts produziert wird. Aber grundsätzlich haben wir halt generell versucht, das Ganze, wenn wir es schon bauen und da wirklich Zeit und viel Geld investieren, dass wir es halt so gut wie möglich auch machen, weil in 10 Jahren, 15 Jahren wird das kompletter Standard sein, dass du halt da wirklich so nachhaltig wie möglich so ein Ding bauen musst. Und es gibt Gegenden auf der Welt, wo das überhaupt kein Thema ist anscheinend. Also ich war in Waco in Texas und da ist es, sagen wir mal, da fragen die Leute jetzt nicht groß nach, oh, wie wird der, wo kommt der Strom genau her und was ist mit Wasser? In Europa, glaube ich, sind generell Leute halt sehr, sehr sensibilisiert zu dem Thema, was auch gut ist. Und dementsprechend war das eigentlich von Anfang an in den Konzepten, dass wir gesagt haben, okay, was passiert mit Wasser? Wir wollen da nicht Millionen Liter irgendwie in den Pool füllen, die aus München halt Trinkwasser kommen. Deswegen haben wir einen eigenen Brunnen ins Grundwasser. Und auch das Glück, dass hier in Albergmoos das Grundwasser super hoch steht. Mitunter deswegen hat der Flughafen auch Probleme oder musste halt wirklich mit innovativen Lösungen bauen. Und das heißt, das kommt alles eben aus dem Grundwasser. Und mit dem PV-Park, der dann eh mehr produziert, als die Anlage benötigt, kannst du halt wirklich sagen, und hier ist es sowas, wir schauen hier runter auf den PV-Park. Und auf der anderen Seite aus dem Fenster siehst du halt den Pool und dann ist es nicht bilanziert, dass du sagst, ja, es ist halt grüner Strom und so, sondern dass du wirklich sagen kannst, hey, hier scheint die Sonne auf die Paneele und mit exakt dieser Energie, weil wir eine direkte Leitung haben, mit exakt dieser Energie wird wirklich gesurft. Und dann macht's Sinn. The Wave in Bristol zum Beispiel, die haben auch einen eigenen PV-Park gebaut, den haben sie letztes Jahr in Betrieb genommen. Und ich glaube, für alle Parks in Europa wird das wahrscheinlich so gut wie Standard sein oder dass du zumindest diese Fragen, das wissen wir aus eigener Erfahrung, als allererstes gestellt bekommst. Also das ist...
Ja, aber anscheinend nicht selbstverständlich für jeden, der so ein Projekt plant, wie ich es jetzt schon gehört habe. Von daher haben vielleicht auch manche einfach ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht.
Man muss jeder für sich selber entscheiden, aber du kriegst die Fragen, die kommen. Also.
Ja. Wie sieht's mit dem Wasser sonst aus? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht vorher, aber ich fand es jetzt sehr angenehm. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass mir so eine Chlorfahne um die Ohren weht, wenn ich reinkomme. Wie ist denn mit der Aufbereitung vom Wasser?
Also wir haben eine ziemlich aufwendige Wasseraufbereitung, die halt einfach groß dimensioniert ist, weil wir halt eine irre Menge an Wasser haben. Und da wir jetzt nicht ständig nachfüllen, sondern es ist halt ein Kreislauf. Also du füllst halt auf und dann wird's gereinigt und gefiltert. Und durch die Menge an Wasser brauchst du halt einfach eine großdimensionierte Anlage. Aber in Sachen Chemie beziehungsweise Chlor zum Beispiel sind wir, es war auch ein langer Prozess, aber das war auf jeden Fall gut, dass wir es so gemacht haben, aktiv auf die Behörden zugegangen und haben gesagt, okay, passt auf, wir sind ja kein Schwimmbad, so. Der Pool hat eine Wasserfläche, so die so groß ist wie das größte Freibad, was es in Deutschland gibt, das Brentano-Bad in Frankfurt. Aber da sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, 6.000 Leute drin zur selben Zeit und hier sind es halt 60 Surfer maximal. Das heißt, es muss ja anders, zudem in Neoprenanzügen größtenteils, so, es muss ja anders behandelt werden. Und da haben wir dann einen ganz guten Weg oder einen Standard eigentlich mit dem Gesundheitsamt und dem Wasserwirtschaftsamt kreiert, der zwar auch eine leichte Chlorung drin hat, aber mit ganz, ganz anderen Werten, eben wie in einem Schwimmbad zum Beispiel. Das heißt, ich glaube, dass wir schon hinbekommen haben, dass wir A, ein sehr klares Wasser haben durch die Filterung eben und B, eben nicht da du ankommst und es halt riecht wie beim Babypool im Schwimmbad, sondern du es eigentlich kaum wahrnimmst. So, ja.
Wie ist das eigentlich, also so dieses ganze Surfcraft, sage ich mal, oder alles, was man beim Surfen hat, ist ja echt nicht geil für Wasser eigentlich. Ja, also es fängt ja schon beim Neopren an, dann über das ganze Wachs, das Surfboard ist absolut unökologisch. Also eigentlich ist alles, was man mit in das Wasser nimmt beim Surfen, schon ein gutes Stück unökologisch. Nehmt ihr da regelmäßig Proben oder gibt es da irgendwelche Werte, wo man so, mich würde das nur mal interessieren, weil mehr kann man das ja wirklich gar nicht erproben. Das ist nur immer so eine, so ein, man vermutet ja, dass, keine Ahnung, so und so viel Mikroplastik und whatever da irgendwie alles ins Wasser gebracht wird. Habt ihr da irgendwelche Werte, was da so bei euch da alles an Scheiße, sag ich mal, reinkommt?
Also was du in Schwimmbädern ja viel hast und wodurch dann das Chlor an sich, wenn du ein Becken chlorst, riecht es ja eigentlich gar nicht, nur wenn gebundenes Chlor, glaube ich, so heißt. Also wenn Schmutz im Wasser war, dann fängt es an zu riechen im Endeffekt. Und die Hauptdinge, die ja in Becken kommen, ist einfach Schmutz von draußen, im Freibad zum Beispiel, und viel Haare und Hautschuppen natürlich. Das sind die Dinge, die der Eintrag ins Wasser sozusagen stattfindet. Jetzt hast du den natürlich wesentlich verringert durch viel, viel weniger Leute und Neoprenanzüge und so weiter. Das heißt, da passiert eigentlich sehr, sehr wenig. Und da dadurch, dass wir so eine große Wasserfläche haben und das eben permanent filtern, ist es sehr sauber. Klar, Neoprenabrieb hast du in gewisser Weise. Dann fällt halt je nach Jahreszeit fällt halt Laub rein und dergleichen. Aber wir haben eigentlich entweder, ja, ich glaube, dass es tägliche Proben in der Früh sind, bevor wir die Wellen laufen lassen, und natürlich auch permanente Überwachung über Sensoren, die Wasserwerte tracken. Aber es ist auch wirklich so, dass wir haben ja Lifeguards hier, die ja auch ausgebildet sind und die Wasserproben nehmen können, pH-Werte und dergleichen. Und die machen das immer. Und da muss man sagen, ich kenne auch ein paar Werte von anderen Pools eben weltweit. Da sind wir eben absolut, würde ich jetzt mal sagen, Spitzenreiter oder so. Also eigentlich ist es Trinkwasserqualität. Aber es ist auch ehrlicherweise nicht viel, viel Eintrag ins Becken.
Ich würde jetzt auch mal von ausgehen, eine Session dauert eine Stunde, da ist, glaube ich, jedem zuzumuten, dass er sein Geschäft dann anschließend auf Toilette macht und nicht in Bett
zieht. Die Komponente meinst du, ja.
Ja, nee, das ist der Eindruck, den wir eigentlich auch von Anfang an hatten, dass es sehr fundiert gedacht ist auf jeden Fall und dadurch wirklich auch legitim. Was mich immer noch mal interessieren würde, was finde ich so ein krasser Punkt dabei ist. Also Session kostet halt 90 Euro beim A-Frame und ich glaube der Point sogar das Doppelte, ne? 150, ja. Also ist ja schon auf jeden Fall eine Stange Geld, relativiert sich immer ein Stück weit, wenn man es vergleicht mit Surfurlaub machen und wie viel Wellen man da kriegt, wie viel man da kriegt. Ne? Von daher finde auch Fabis Ansatz super schön, den er letztens meinte, dass er, wenn er dann mal im Urlaub ist und es wirklich nur flat ist, dass es dann immer noch so der Trost ist, naja, okay, dann mache ich jetzt halt was anderes und dann, wenn ich nach Hause komme, buche ich nur eine Surftown-Session so ungefähr. Ja. Von daher super auf jeden Fall, dass die Möglichkeit gibt. Aber ist schon eine Stange Geld. Für viele wahrscheinlich nicht erschwinglich. Hast du, wie würdest du sagen, könntest du vorstellen, wie sich das entwickelt oder was sind selber so Überlegungen von euch? Sind da Planungen, gibt es da abzusehen, dass es niederschwelligere Angebote geben wird irgendwann? Also wir hatten ja letzte Woche schon Surfbewusstsein zu Besuch, die bei euch auf jeden Fall super Konditionen kriegen für solche Zwecke. Ne? Wer weiß, vielleicht bildet sich auch noch sowas wie Wellenbezwingen oder wir machen Welle, die sich vielleicht auch nochmal mit dann damit reinbuchen. Aber so generell für den Verbraucher, meinst du, da wird der Preis irgendwie sich ein bisschen entwickeln oder bleibt es eher Rich Kid Sport?
Also es ist klar, denken wir natürlich viel über das Thema nach, das Share the Stoke Programm, was wir ins Leben gerufen haben. Da sind ja dann verschiedene Vereine eben, haben die Möglichkeit, da eben zu guten Konditionen eben reinzukommen. Ich glaube, das Programm wird sich auch immer weiterentwickeln. Das heißt, da wird halt gescreent, okay, wen kann man eben damit mit aufnehmen, und dann bist du in diesem Pool sozusagen die eben da bessere Offers auch nutzen können. Was halt generell besteht, und das wissen wir auch, unsere Zielgruppe ist halt oder unsere Gäste, die jetzt kommen, ist halt ab einem gewissen Alter. Natürlich kommen auch Kids, natürlich kommen auch Jugendliche, aber lange nicht so viele, wie du weißt, dass existieren, oder dass auch an den Flüssen natürlich oder generell Interesse für Surfen haben. Es ist halt sehr schwierig, weil du hast einen riesigen Invest, du hast sehr hohe Unterhaltskosten natürlich auch, weil wir jetzt haben wir sieben Tage pro Woche 16 Stunden offen, du brauchst viel Personal. Das heißt, es ist einfach halt ein sehr großes Unterfangen. Teilweise, ich habe neulich mal überschlagen, wenn ich es dann mit einer stehenden kommerziellen Welle Vergleich, wie da der Invest ist, verglichen zu dem, was wir investiert haben, dann sind die Preise da eigentlich ziemlich heftig, muss ich sagen, so für eine Stunde oder für, was jetzt nicht, wie lange Sessions sind, 45 Minuten. So.
Die sind mittlerweile teilweise eine halbe Stunde bei manchen kommerziellen Wellen da. Ja.
Also wir versuchen da natürlich schon so attraktiv wie möglich zu sein. Aber es ist echt, es steckt natürlich einfach super viel dahinter. Und ja, was wir schon auch oft haben, sind dann Anfragen von Gruppen, also jetzt beispielsweise Schulausflüge und dergleichen, die wir natürlich schauen wollen, dass wir sie günstig anbieten können in irgendeiner Form. Gleichzeitig haben solche Sessions oder solche Gruppen dann oft sogar mehr Betreuungsaufwand. Das heißt, im Wasser brauchst du mehr Coaches meistens, wenn Kids unterwegs sind, dann passiert oft Rahmenprogramm drumherum noch, wo du mehr Betreuung eben bräuchtest. Und da ist es halt super schwer, jetzt zu sagen, jo, und der kriegt jetzt noch einen Discount drauf, um das halt möglich zu machen. Also wir arbeiten an dem Thema. Wir schauen natürlich, dass wir in Zeiten, die uns nicht so wehtun, Mittwochvormittags und oder auch in der Offseason natürlich, wo wir ganz andere Möglichkeiten haben, dass wir da mehr Dinge möglich machen, die in die Richtung gehen. Gleichzeitig, wenn du einen offenen Wunsch auf die Leute zugehst, dann will halt jeder im Juni Wochenende oder im Juli daherkommen und sagt, ja, im November war es 6 Grad, habe ich aber keine Lust. Also es ist nicht ganz, ganz easy, aber wir tun echt, was wir können, um da auch attraktive Dinge anbieten zu können, weil, na klar, ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt zwar noch nicht im Surferalter, aber wenn es dann mal soweit ist, dann muss ich auch schauen, wie oft in der Woche kann oder will man das halt möglich machen. Also Verständnis ist völlig da, aber ich kann es euch auch sagen, es ist nicht super easy, es wirklich dann möglich zu machen zu einer Zeit, in der die Leute auch wirklich was damit anfangen können. Also
Ich muss dazu sagen, ich unterhalte mich da echt auch mit vielen Leuten aus dem Surfkosmos einfach auch über eure Preise. Das ist ja schon irgendwie ein mega brisantes Thema, so wenn man mit Leuten so quatscht. Aber wenn zum Beispiel so, ich war letztes Jahr in Zürich auf der City Wave und ich war dann in der Off-Season. Da kannst du Stunden-Sessions buchen und da hatte ich 150 Franken für eine Stunde zahlt, was 150 Euro roundabouts sind für eine Stunde. Und wenn ich das dann
ist natürlich auch die Schweiz, muss man natürlich auch sagen.
Ja, aber die Jochen Schweizer kostet mittlerweile auch 90 Euro, glaube ich, die Session. Stimmt, ja. Eine halbe Stunde mittlerweile. Von dem her, wenn ich das jetzt runterbreche und dann auch mal, also ich wenn ich dann auch sehe, weil bei euch, da sind Lifeguards, du hast einen Dude zeitlich dran stehen, dem man immer wieder Fragen stellen kann, ey, war mein Placement gut, war ich scheiße gelegen, keine Ahnung, muss ich wirklich sagen, je mehr ich drüber nachdenke, finde ich den Preis immer mehr gerechtfertigt sogar. Klar, es ist für Jugendliche und Kinder, es ist schon heavy, aber wenn ich jetzt im Vergleich zu einer stehenden Welle sehe, finde ich den Preis total gerechtfertigt und ich sag das auch echt immer, wenn ich mit Leuten rede, da sag ich mal, geh mal eine City Wave und da finde ich dann echt das, was ihr anbietet, wirklich absolut bombig. Also, wenn ich das so von mir aus sagen kann, das ist vielleicht auch mega subjektiv, aber das ist mein Eindruck und ich finde es ja auch toll, dass ihr dieses Programm, dass ihr dafür Vereine dann irgendwie da Ermäßigungen und so weiter, also von mir gibt es da echt nur positives Feedback so von der Preisgestaltung. Finde ich Hammer.
Cool, danke. Also wie gesagt, wir denken da natürlich immer weiter und schauen, was ist möglich. Aber ja, rein vom Invest, also das ist halt eine City Wave hinzustellen und so ein Ding, das ist halt Faktor 10 ungefähr.
Ja, ja. Ich finde auch den Aspekt gut, dass du sagst, dass man vielleicht dann zu den Zeiten, wo nicht so viele kommen, eher im Winter, das vielleicht auch eher anbieten kann. Ist ja wieder so ein Punkt, der dann auch so ein bisschen zu dem passt, den wir zu Anfang hatten. Dass vielleicht wirklich die Core-Szene aus München, die sonst am Eisbach surft, die dann auch kalte Temperaturen gewöhnt sind, dass da vielleicht auch einfach dann die Möglichkeit besteht, dass die im Winter dann auch eventuell mal irgendwann eine günstigere Session bei Surftown kriegen als im Sommer. Und so. Das sind, also ich finde aber wichtig, dass sich Gedanken drum gemacht wird. Ne? Und wie Fabi auch schon meinte mit den Vereinen und sowas, dass sowas legitimiert so ein Projekt, finde ich dann auch ein gutes Stück weit mit. Von daher, ja, gibt es auf jeden Fall auch Lob von mir.
Also ein Beispiel aus der zweiten Hälfte des Winters. Wir haben dann eben so einen Discount eingeführt, wo wir gesehen haben, okay, Januar, Februar, da jetzt kommt echt die saure Gurkenzeit so in die Richtung. Und ich glaube, da gab es 20% dann halt einfach als auf die Session-Buchung. Und dann haben wir einen Double noch eingeführt, einen Discount für die zweite Session, aber nur vor Ort Buchung am selben Tag, kriegst du 40% so. Um einfach, wenn die Leute eh schon hier rausgefahren sind, von München zum Beispiel, dass sie dann sagen, gut, nachher ist eine coole Point-Break-Session noch frei, da springe ich rein. Und was dann halt viele von den Frequent-Surfern hier gemacht haben, die buchen eine Session sich im A-Frame, eine Advanced A-Frame zum Beispiel mit 20%, wissen danach ist ein oder zwei Stunden später ist ein Point-Break noch frei, den kriegen sie mit 40% bei der Buchung vor Ort und sind dann im Schnitt auf ihre 30% gekommen, haben einen lustigen Surftag, dazwischen noch ein Croissant gegessen und fahren dann happy wieder heim. Also das ist dann schon viel passiert und wie gesagt, zur Zeit im Winter, da haben wir halt einfach dann auch ein bisschen andere Möglichkeiten als im Sommer, wo es jetzt wahrscheinlich eh richtig rund geht. So.
Ja, cool. Ja, heute nochmal ein ganz kurzer Werbeeinspieler in eigener Sache. Die Sommerpause naht ja wieder und ich habe wieder vor, beziehungsweise wir haben wieder vor, die Pause zu nutzen und euch ein bisschen den Raum zu geben, vielleicht selber irgendwas dazu gestalten. Sprich, Stichwort Podcast Takeover. Wenn du irgendein Thema hast, das du gerne mal thematisieren möchtest, ansprechen möchtest, eine Folge dazu machen möchtest, dann bist du eingeladen, die in unserer Sommerpause uns zu schicken und wir laden sie dann hoch und du bist quasi der Star dieser Episode.
Vielleicht als kleinen Anreiz oder Gedankenanstoß, wenn jetzt jemand damit gar nichts anfangen kann. Also wir sind offen für alles, was irgendwas in fernster Weise mit Surfen zu tun hat. Wir würden uns mega über irgendwas mit Foilen, Suppen oder was auch immer freuen. Also das sind keine Grenzen. Wir sind offen für neue Themen, für jegliche Surfcraft, für jegliche surfpolitische Themen, was auch immer da so irgendwie rumkursiert. Also scheut euch nicht, schickt uns da was rum.
Genau, in guter Gesellschaft werdet ihr auf jeden Fall sein, denn ich kenne es ja auch noch nicht, aber Fabi, du hast ja mit Heiko zusammen bei eurem kleinen Shaping-Event schon mal ein bisschen was aufgenommen. Das wird auf jeden Fall in der Pause dann irgendwie in 2 oder 3 Episoden kommen. Ich weiß es ja nicht, ich lasse mich überraschen. Und ja, reite ich auch da gerne ein. 1, 2 Interessierte habe ich schon, aber ob dann wirklich was da noch kommt, weiß ich auch nicht. Aber ja, würde mich freuen. Jo Leute, jetzt noch ein ganz spontaner Aufruf, den ich hier noch nachträglich reinbastel, nachdem die Folge schon online ist. Und zwar sucht ein Bekannter von mir, für den ich vielleicht bei Zeiten einen Podcast im Entertainment-Bereich produzieren soll, derzeit zwei männliche Surfer für einen Werbespot auf Mallorca Anfang Juni. Und er sprach mich an, ob ich da nicht vielleicht Connections hätte. Wenn dich das Ganze interessiert, Anfang Juni auf Mallorca, Reisekosten und Unterkunftskosten werden selbstverständlich bezahlt. Es soll wohl ein überdurchschnittliches Honorar für das Ganze geben. Dann schicke gerne 2 bis 3 Fotos an die E-Mail-Adresse, die ich dir in den Shownotes noch verlinken werde. Gesucht werden tatsächlich ein eher nordeuropäischer Typ mit gern mit längeren Haaren und ein südländischer Typ oder Person of Color. Genaue Vorstellung auf jeden Fall, wer da in dem Werbespot vorkommen soll. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich sehe schon die Podcast-Folge, die zukünftige, vor meinen Augen, wie die Werbeindustrie Surfen wirklich sieht oder ähnliches. Das Ganze sollte, wenn du Interesse hast, wirklich schnell gehen. Deadline ist der morgige Mittwoch, 21. Mai 25. Wie gesagt, 2 bis 3 Fotos, am besten auch eines beim Surfen selber. Und Voraussetzung ist noch, dass du einigermaßen sicher auf dem Surfboard performen kannst. Genau, ich würde mich freuen, wenn ich auch hier helfen kann. So kritisch man das Thema Surfen und Werbung auch beäugen mag, eine gute Chance ist es vielleicht trotzdem. Ich kann nur sagen, mir ging es wirklich so, als ich bei euch reinkam und den Pool und die Welle schon gesehen habe, dachte ich nur, fuck, das gibt's nicht, dass das jetzt wirklich da ist. Da wurde so lange in den letzten, was weiß ich, 10, 15 Jahren, hat man immer wieder von diesen Projekten gehört, die so, und was da alles an Diskussionen war. Und dass jetzt wirklich so ein Ding steht, ist irgendwie, das war so krass, fand ich.
Ja, ist abgefahren.
Wie ist das eigentlich? Gab es so wirkliche krasse Gegeninitiativen, jetzt wie zum Beispiel dann Stade oder Krefeld, sorry.
Stade auch.
Ach, gibt's Krefeld auch? Sorry, okay, ich hatte nur Stade irgendwie so richtig. Ah ja, klar, ja, ja. Gab's da so wirkliche Gegenbewegungen oder gab's da richtig harte Gegner, die euch unfassbar krasse Steine in den Weg geworfen haben?
Richtig harte eigentlich nicht, aber ich glaube, das hängt mit dem Thema zusammen, dass wir versucht haben, die Hausaufgaben halt davor zu machen. Und schon Antworten auf die relevanten Fragen, wo wir eh wussten, die kommen daher, zu haben. Aber eben auch auf den Punkt, dass du die Politik auf deiner Seite brauchst. Das heißt, Gemeinde Heilberg-Moos, die sind völlig dahinter gestanden. Die haben gesagt, hey, das ist was Innovatives, das ist was Arbeitsplätze schafft. Hier arbeiten jetzt 120, 130 Leute, viele auch aus der Gegend. Es ist touristisch natürlich wertvoll und von daher sind die wirklich dahinter gestanden und haben natürlich auch, weil ich glaube, ein harter Punkt sozusagen dieses ganzen Prozesses sind einfach die ganzen Gutachtenbehörden, viele Dinge sich auch selbst zu erdenken, weil es es noch nicht gibt. Und auf dem Weg haben die uns natürlich schon sehr stark unterstützt. Jetzt, ich habe es jetzt nicht von den anderen Projekten in Deutschland mitbekommen, aber ich weiß, aus Frankreich und so weiter gab es auch immer wieder Themen, wenn dann während des Prozesses irgendwas aufkommt, hey, die haben Fehler in ihrem, weiß ich nicht, Nachhaltigkeitsgutachten gemacht oder der Flächenplan stimmt nicht ganz und die haben ihre Ausgleichsfläche für die Bäume nicht geschaffen, so, dann wendet sich auch in der Politik schnell das Blatt, dass dann einer sagt, hey, da will ich nicht irgendwie damit, sagen wir mal, negativ in Verbindung gebracht werden, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und auf einmal hast du dann nur noch den halben Support vielleicht oder so. Aber sagen wir mal, bei uns war es jetzt echt so, dass es die Themen eigentlich weitgehend nicht gab. Natürlich haben wir uns immer wieder auch mit Leuten dann zusammengesetzt und versucht, Fragen zu beantworten und dergleichen. Aber das war eigentlich nicht besonders wild, aber wie gesagt, das hängt wahrscheinlich auch mit der Zeit zusammen, die du gewillt bist, da vorher zu investieren und wirklich halt das auf ordentliche Beine zu stellen.
Das ist, was ich auch so rausgehört hatte immer. Ne? Ich habe ja auch schon, hatte ja schon mal ein Gespräch mit der Gegeninitiative von einem Pool und da war halt genau das, was du jetzt gerade so gesagt hast, kam alles als Thema halt auf auch, ne? Dass so viele Sachen dann aufploppten, die alle nicht richtig gemacht wurden. Und der, mit dem ich gesprochen hatte, wir werden demnächst wahrscheinlich nochmal ein Zweigespräch führen und das Thema auch nochmal so ein bisschen von einer kritischen Seite beleuchten. Dem weiß ich aber, dass er selber auch schon gesagt hat, ja, wenn jetzt so ein Ding schon steht irgendwo, finde ich das auch gut. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn es gut gemacht ist. Hauptsache, jetzt kommen die Dinger nicht überall aus ihren Löchern und so schlecht gemacht, wie das, was es da ging.
Ja, und die Thematik nahe am Meer sowas zu bauen, das ist natürlich schon, da gibt es so Grundsatzdinge. Ich glaube, in manchen Ländern ist es kein Problem irgendwie gefühlt oder da machen sich die Leute keinen Kopf. An der Gold Coast zum Beispiel entsteht jetzt dann einer, da kannst du sagen, ja gut, in Snapper sind jeden Tag 400 Leute am Surfen und fahren sich gegenseitig um, da macht es irgendwie Sinn vielleicht so. Mhm. Da scheint es jetzt auch nicht riesen Gegenbewegungen zu geben, aber zum Beispiel Frankreich war ein Markt, wo ganz stark dagegen, ich glaube, die Franzosen gehen generell gerne auf die Straße so und
liegt in ihrer Natur ein Stück weit.
Und da war eben richtig was los. Aber ich glaube, das kommt ganz drauf an, wo es gebaut wird, wo es geplant wird.
Fasziniert mich tatsächlich in England immer wieder, weil das ist ja schon auch sehr nah am Surfgebiet, sag ich mal. England ist ja schon auch auf eine Art konstant. Der Benny kann es ja wahrscheinlich am besten bezeugen, der war ja lange in Cornwall. Von dem her finde ich auch immer wieder faszinierend, dass das dort Realität geworden ist. So.
Ja, stimmt, ja. Das,
ja. Vor kurzem gab es das Announcement, dass jetzt London in der Planung ist. Und das ist natürlich jetzt zum Thema Metropolen und so, ist das natürlich schon next step so.
Das könnte dann auch wirklich für Bristol ein Problem werden, ne, wenn in London so ein Ding aufmacht. Das ist bestimmt Haupteinzugsgebiet von denen. Und ist so, fährst du so 5 Stunden mit der Bahn oder so, oder 4, 5 Boah, Stunden?
Ja, es sind dieselben Betreiber, also die werden sich schon ihre...
Ah, okay. dann sollte man denen das zutrauen, ja.
Machen sich selber Ruin erstmal. Den einen an Kahn fahren, um den anderen groß zu machen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also das, ja, wie gesagt, dass das jetzt echt Realität ist, ist schon echt mega spannend und bin gespannt, was folgt. Ja. Fabi, hast noch Fragen?
Nee, ich bin wunschlos glücklich.
Dann würde ich fast sagen, Michi, wir bedanken uns für die vielen Infos und wir werden uns bestimmt dann irgendwann mal wieder über den Weg laufen mit unserer Community vom Podcast der Surfkarawane. Wollen wir auf jeden Fall jetzt schon öfter mal angesprochen, aber spätestens wahrscheinlich so im kommenden Jahr oder zum Ende dieses Jahres mal eine Gruppensession zu euch planen, mal mit mehreren Leuten vorbeikommen und mal alle testen lassen.
Cool. Ja.
Da freuen wir uns schon drauf, auf jeden Fall.
Ja, also sagt gerne Bescheid, bevor ihr kommt, dann sehen wir uns auch live von den in Farbe dann.
Ja, da können wir noch mal einen Zweit-Take machen, vielleicht, wo ein paar Leute von uns noch mal reflektieren können, wie sie es fanden.
Ja, ist immer spannend. Also ich finde Feedback, wir kriegen natürlich jeden Tag Unmengen an Feedback, auch durch die Surf-Community, aber auch eben neue Surfer, die jetzt lernen dort und so. Und für uns ist das schon spannend. Und na klar, sind wir auch im Winter oder jetzt im Frühjahr hergegangen und haben versucht, viele Dinge halt einfach noch zu verbessern. Wir sind ja ehrlicherweise ins letzte Jahr gestartet und hatten noch nicht fertig gebaut so. Oder es waren immer noch Themen, die einfach noch in der Mache waren. Kunden haben sie uns, glaube ich, ganz gut verziehen, weil das Hauptprodukt stand. Aber na klar, sind wir nach wie vor einfach am Dinge verbessern und da ist natürlich das Feedback immer sehr, sehr wertvoll.
Was ich noch zum Abschluss unbedingt sagen muss, es lohnt sich durchaus auch so zur späteren Stunde bei euch zu sein. Also wir waren ja dann im frühen Frühling, da wurde es noch ein bisschen früher dunkel. Ich fand die Atmosphäre mega, mega cool, obwohl leider kein Sonnenuntergang war, aber so mit den beleuchtet und dann so alles türkis am Schimmern, das war schon echt geil. Hat richtig Laune gemacht, noch ein Abschlussbierchen zu trinken, bevor wir nach Hause fahren und ein bisschen zu gucken und war sehr cool.
Ja, der Vibe ist natürlich schon schön, auch wenn wir sind ja hier im Business Park, es kommen immer wieder Leute, die halt einfach ihre Mittagspause machen wollen, was essen. Und ob du halt in der Kantine sitzt oder ob du da auf der Terrasse sitzt bei schönem Wetter und da hast du Wellenrauschen und irgendwie Leute haben Spaß. Schon ein Mehrwert in gewisser Weise. Aber ja, die Unterwasserbeleuchtung, bin ich ziemlich froh, dass wir es gemacht haben, weil das ist schon abgefahren, wenn du da surfst und irgendwie leuchtet deine Spray und so weiter. Das sind ja Dinge, die du, auch wenn das Meer natürlich sehr, sehr viele emotionale oder ganz andere Dinge natürlich bietet oder da abgefahrene Sachen passieren. Neulich war ich hier mit einem riesen Delfin im Wasser und so. Das sind natürlich ganz emotionale Themen, aber genauso ist es dann hier, wenn einfach von unten das Wasser leuchtet und du bretterst da entlang. Das ist cool.
Ja. Ja, ich glaube, man muss sich einfach dafür öffnen. Das ist ein großer Punkt für die Wellenpools. Ich glaube, es gibt Leute, die sind einfach viel zu verschlossen dafür. Aber wenn man sich öffnet und darauf einlässt, dann hat man eine unfassbar geile Experience. Das würde ich vielleicht noch abschließend gern sagen, weil ich habe mich auch nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ich war auch nicht 100% überzeugt, bin aber ohne jeglichen Gedanken hingegangen und bin heim und habe irgendwie den ganzen Abend einen Grinsen in der Presse gehabt. Und dann dachte ich mir, ja krass, okay, es hat mir irgendwie was Geiles gegeben.
Ja, es ist doch, also klar, auf Surfen an sich, was ja doch eine viel emotionalere Geschichte ist als viele andere Sportarten so. Und natürlich dann auch, dass man sieht, hey, irgendwie, ich gehe jetzt auch auf die 50 zu. Ich dachte, dass jetzt irgendwann der Zeitpunkt ist, wo dann, und ich war echt immer super aktiver Surfer und so, wo dann die Boards dicker und länger werden und das war es so langsam. Aber jetzt sehe ich halt, das ist abgefahren, ich kann mich jetzt noch verbessern so. Und ich habe jetzt auch die Frühsession, dass ich halt in der Früh reinkomme, weil es dann tagsüber meistens nicht klappt, zu viel zu tun und surfe um 7. Sitze um 8 dann da mit Kaffee und habe halt vor dem Frühstück irgendwie 110 Turns gemacht oder so. Und selbst wenn ich eine gute Woche irgendwie im Meer habe und es am Pumpen ist, das ist nicht, also das ist crazy. So. Und ich glaube, das bringt viele schon, gerade, ja, ich meine, ihr seid da über das Thema Landlocked Surfer so, ist es einfach Wahnsinn, was da in jedem noch passieren kann auch. Und das freut die Leute halt enorm. So.
Ja. Gutes Schlusswort, wie ich finde. In dem Sinne nochmal danke für die Infos und ja, wir sehen uns, ne?
Cool, bis bald.
Jo, bis dann.
Alter, Kelly, hast du die Welle gesehen eben? Ich würde sagen, die war perfekt, ey. Und dann die davor. Wie schön die runtergepielt ist, Mann, ey. Und hast du von ihm eben den Snap gesehen? Ich würde sagen, dafür war die Welle geradezu perfekt, oder was meinst du? Slater, wir sind in einem Wavepool. Künstliche Wellen, die sind alle perfekt. Darum geht's hier. Ja, ich weiß, aber ich kann es einfach noch nicht glauben, wenn ich mir das angucke hier. Das ist einfach so geil. Ich will jetzt auch endlich rein. Lass mal reinspringen. Slater, komm klar. Es ist noch nicht unsere Session. Die da sind gerade dran. Die sind haben quasi Vorfahrt oder Priority oder wie auch immer es du nennen willst. Lass mich mal gemütlich meinen Kaffee austrinken hier und dann ziehen wir uns um und gehen rein. Naja, ich kann's aber kaum erwarten jetzt. Ich geh schon mal umziehen, ja? Ja, komm. Ich mach's mir gemütlich. Ist nur eine halbe Stunde, Junge. Kalt genug da drin. Also, sehen uns später. Ich freu mich so. Oh, der Typ wieder, ey. Mann.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.